Ich möchte euch von hier vorne auch nochmals alle ganz herzlich begrüßen. Ich habe heute das Vorrecht, wieder mal zu euch zu sprechen. Wir haben gehört, heute ist Muttertag. Ich möchte jetzt keine Predigt zum Muttertag halten, aber ich möchte ein paar Gedanken, bevor ich meine Predigt beginne, zum Muttertag sagen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht bin ich der Einzige, der das nicht wusste, warum wir Muttertag feiern, wie das dazu kam. Weiß es jemand? Oh, da bin ich beruhigt. Okay, danke. Ich dachte, ich erzähle heute nur mir was Neues. Ich habe im Internet nachgesehen und da wird geschrieben, dass die Amerikanerin Anna Jarvis nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1905 sich in den Kopf gesetzt hatte, dass die Mütter schon zu Lebzeiten geehrt werden sollen für all das, was sie leisten. Und interessant ist, dass diese Frau dieses Ziel mit allen ihren Kräften verfolgt hat. Zunächst hat sie ihren Pfarrer gebeten, eine gesalzene Predigt darüber zu halten. Aber das war nur der Anfang, das hat noch nicht gereicht. Dann hat sie angefangen, Briefe und Petitionen an Geistliche, Politiker und einflussreiche Persönlichkeiten zu schicken. Das war aber auch noch nicht genug. Dann hat sie eine Werbeagentur gekauft und hat durch diese Werbeagentur mit Hilfe von anderen die Botschaft unter die Leute gebracht. Und ihr Motto lautete: Schaff den Ehrentag der Mutter, setz diesen Frauen ein unvergängliches Denkmal. Und das, was sich diese Frau in den Kopf gesetzt hat, das ging dann auch in Erfüllung 1907, also 2 Jahre später. Da wurde der zweite Sonntag im Mai offiziell zum Muttertag erklärt. Und dieser zweite Sonntag im Mai, das war der Todestag von ihrer Mutter. Bei uns in Deutschland wurde die Feier dieses Muttertags erst 1922 übernommen. Und wie schon gesagt, ich möchte jetzt keine Predigt über unseren Muttertag halten, aber wir haben unseren Müttern schon recht viel zu verdanken. Wenn ich jetzt an meine Mama denke, die heute hier sitzt, wenn ich an meine Frau denke, die auch vierfache Mama ist, dann muss ich schon ehrlich zugeben, dass im Normalfall die Mütter etwas ganz Besonderes sind, etwas ganz Besonderes geleistet haben und etwas ganz Besonderes leisten. Und ich denke, das ist auch immer wieder angebracht, wenn wir immer wieder auch mal Dankeschön sagen. Dankeschön, Mama, für alles. Dankeschön, liebe Ehefrau, für alles. Ich fand auch zu diesem Thema noch einen sehr schönen Auszug aus einem Aufsatz, der circa 60 Jahre alt ist. Da schrieb die 10-jährige Christine, eine Drittklässlerin, zum Thema Mutterhände Folgendes: In der einen Hand hält meine Mutter die Pfanne und kocht. In der anderen hat sie den Staublappen und wischt den Tisch ab. Mit der anderen Hand gibt sie der Kleinsten zu trinken. Mit der anderen Hand macht sie das Essen für den Vater und alle Kinder bereit. Mit der anderen Hand gibt sie dem Bettler an der Tür 20 Rappen. In der anderen Hand hält sie den Rosenkranz und betet. Und so weiter. Als die Lehrerin das vorliest, beginnt die Klasse zu kichern. Und sie fragt das Mädchen: Aber Christine, wie viele Hände hat denn eigentlich deine Mama? Die Kleine war nicht verlegen, steht auf und berichtet: Meine Mutter hat 2 Hände für den Vater, 2 Hände für jedes Kind, 2 Hände für die armen Leute und 2 Hände für den lieben Gott, wenn sie betet. Und da wurde es auf einmal still in der Klasse und die Lehrerin sagt von vorne: Das war der beste Aufsatz. Und jetzt so viel zum Muttertag, aber wenn man jetzt an das sieht, was eine Mutter leistet, dann fragt man sich: Wie sieht mein Dienst für den Herrn aus? Und ich dachte, dass wir uns ein Stück weit an unseren Müttern, an unseren Frauen ein Vorbild nehmen können, wie wir auch in Bezug auf den Dienst für den Herrn handeln sollen. Wir sollten, dachte ich bei der Vorbereitung, etwa mit dem gleichen Eifer, mit der gleichen Hingabe, mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Ausdauer wie unsere Mütter und Frauen auch im Werk des Herrn arbeiten. Es ist schon stark. Eine Mutter steht nachts auf, wenn ihr Kind weint. Eine Mutter, die lässt alles liegen, wenn das Kind was braucht. Und ich dachte, gerade der Muttertag oder dieses Bild von der Mutter ist auch ein schönes Bild, wie wir unserem Herrn dienen sollen. Stellt euch mal vor, dass der Putzplan, der da hinten an der Tür hängt, nur deshalb da hängt, damit einige Geschwister sich nicht zu oft zum Putzen eintragen, während andere zu kurz kommen. Wäre das nicht interessant? Wir würden den Putzkalender nur da tun, dass einige nicht 10-mal putzen und andere nie an die Reihe kommen. Stellt euch mal vor, in einer Gemeindestunde würden sich Geschwister darüber beschweren, dass einige wenige zu viele Aufgaben in der Gemeinde ausüben und sie zu kurz kommen würden. Stellt euch mal vor, wenn wir gemeinsames Mittagessen haben, wir müssten losen, wer unten das Geschirr spült, aber nicht, weil es keiner machen will, sondern weil es alle zugleich machen wollen. Und man würde Seufzer in dem Raum hören, aber die Seufzer würden von denen stammen, die nicht gezogen würden, weil sie enttäuscht sind, dass sie jetzt nicht dienen können. Ich dachte, klar, das ist ein bisschen alles zugespitzt, aber ich dachte, so würde es aussehen, wenn wir wirklich von ganzem Herzen unseren Herrn lieben. Wir haben es auch heute gesungen in diesen Liedern und ich merke es auch in meinem Leben, wir behaupten es immer wieder, dass Gott, dass Jesus das Wichtigste in unserem Leben ist und dass wir unseren Herrn von ganzem Herzen lieben. Ich glaube, fast jeder, der hier ist, der hat das jemals behauptet oder behauptet es noch. Aber wenn ich mich reingehe unter Gebet und mein Innerstes betrachte, dann stelle ich fest, dass mein Dienst, aber auch nicht nur mein Dienst, sage ich aber jetzt mit dem oder auch dem Dienst anderer Geschwister, gewisse Unstimmigkeiten aufweist. Ich habe oft das Gefühl, dass das, was ich behaupte oder das, was ich sage, nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was ich tue. Also wenn ich sage, ich liebe von ganzem Herzen meinen Herrn und er ist das Wichtigste für mich und ich habe keine Lust zu spülen, ich habe keine Lust zu putzen, ich habe keine Lust, einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen, ich drücke mich davon, dann muss ich mich wirklich fragen, mich persönlich zuerst, liebe ich meinen Herrn wirklich? Ich erinnere mich auch an junge Jahre und auch sonst, da ist man bereit, mit großer Freude, mit großen Erwartungen, Kilometer weit zu fahren oder sich einen ganzen Tag Urlaub nehmen zu irgendeiner weltlichen oder sagen wir jetzt auch mal scheinchristlichen Veranstaltung zu fahren. Aber wenn es in der Gemeinde eine wichtige Angelegenheit gibt, dann kneift man. Ich will jetzt nicht sagen, wir sollen nirgends hinfahren, wir sollen nichts unternehmen, wir sollen zu keiner Veranstaltung fahren. Ich sage dies bloß, damit wir uns mal prüfen, wie unsere Einstellung ist. Ich fahre bis nach Hamburg zu einem Musical und wenn in der Gemeinde was ist, dann habe ich keine Zeit, dann kneife ich. Wenn wir unsere Hobbys betrachten, wir sind bereit, Tausende von Euros für unsere Hobbys auszugeben, ohne dass es uns arg schmerzt. Aber wenn es darum geht, etwas für die Sache Gottes zu tun, auszugeben, dann sind wir ziemlich knickerig, dann drehen wir den Schein oft mehrmals um, bevor wir ihn ausgeben. Und ich sage das in erster Reihe mir und ich wollte es jetzt auch euch weiter sagen. Ich wünschte, dass wir unser Dienen, unseren Dienst für den Herrn neu überdenken und überprüfen und uns, wenn nötig, korrigieren lassen. Weil ich denke, jeder, der sich prüft, der merkt, dass es da eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen dem, was wir behaupten und dem, was wir tun oder wie wir es tun. Ich möchte, dass wir heute einen Vers, mit uns mit einem Vers aus Lukas 19, Vers 13 beschäftigen. Und ich möchte auch die heutige Predigt unter das Thema setzen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Aber damit wir diesen Vers ein bisschen besser verstehen, möchte ich, dass wir einen Vers davor und auch ein paar Verse danach noch gemeinsam lesen. Lukas 19, ab Vers 12. Er sprach nun: Ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land und ein Reich, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was ein jeder erhandelt habe. Der erste aber kam herbei und sagte: Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm: Recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der zweite kam und sagte: Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er aber sprach auch zu diesem: Und du sei über 5 Städte. Und der andere kam und sagte: Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt. Und ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Er spricht zu ihm: Aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe. Und warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert? Und er sprach zu den Dabeistehenden: Nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der 10 Pfund hat. Das ist ein bekanntes Gleichnis. Ich möchte es jetzt nicht auslegen. Ich möchte nur einige Gedanken dazu sagen. Ich denke, die Kernaussage dieses Abschnitts ist dieser Vers 13b. Handelt damit, bis ich wiederkomme. Und ich finde, diesen Satz, wenn man ihn in Ruhe überdenkt, sehr, sehr aussagekräftig. Und dieser Satz erhält meiner Meinung nach eine dreifache Botschaft. Wir sollen handeln. Wir sollen nicht aufhören zu handeln. Das Wort bis er wiederkommt. Und die dritte Aussage, er kommt wieder. Handelt, das zeigt eine Tätigkeit aus, bis unsere Ausdauer beim Handeln und er, Jesus, kommt wieder. Und wir wissen, Jesus ist auch Gott. Und dann ergeben sich diese drei Substantive: Tätigkeit, Ausdauer, Gott. Und wenn man den ersten Buchstaben nimmt, dann erhält man das Wort Tag. Das sollte jetzt nur so eine kleine Gedächtnisstütze zu unserer Predigt sein. Wenn wir an das Wort Tag denken, wenn ein neuer Tag beginnt, dann sollten wir immer denken, wir sollen handeln, wir sollen nicht aufhören zu handeln und unser Herr kommt wieder. Jesus sagt auch, wir sollen handeln, solange es Tag ist. Und man könnte jetzt noch viele Verse dazu aufführen, aber wenn wir das Wort Tag hören, dann dürfen wir an diese Predigt denken, dann dürfen wir an unseren Dienst für den Herrn denken. Oder auch wenn wir unsere Mütter, unsere Frauen zu Hause bei der Arbeit sehen, dann sollten wir uns auch immer wieder auch diese Frage stellen: Wie, mit welchem Eifer diene ich Gott? Zu diesem ersten Punkt: Wir sollen handeln. Dieses Gleichnis, wenn man es jetzt ganz einfach so liest, dann verdeutlicht es, dass jeder von uns ohne Ausnahme gewisse Gaben und Aufgaben bekommen hat. Und jeder Christ ist auch angehalten, verantwortlich mit diesen Gaben und Aufgaben, die er bekommen hat, umzugehen und zu dienen. Dieses Gleichnis berichtet uns grob gesagt
von zwei Arten von Dienern. Und darum, glaube ich, werden auch nur die ersten drei Diener erwähnt und nicht alle zehn, weil es da eigentlich nur um Diener gibt, die das einsetzen und das tun, was der Herr ihnen aufgetragen hat. Und es gibt Diener, die das nicht tun. Und bei den Dienern, die es tun, sehen wir, da gibt es unterschiedliche Früchte, aber das ist neutral. Der Herr beantwortet oder der Herr beurteilt es nicht, wie viel die erwirtschaftet haben, sondern er beurteilt es nur danach, dass sie damit was angefangen haben, gearbeitet haben. Was die Schlussfolgerung von diesem Gleichnis ist folgende: Die Strafe für die, die ihr Fund nicht nutzen, ist es zu verlieren. Das wurde mir so wichtig bei der Vorbereitung. Ich fand diesen Vers auch in einem Vortrag im Internet: Wer sein Fund nicht nutzt, verliert es. Und ich denke, wir sollten uns auch fragen, ob das nicht ein Stück weit stimmt, wenn Gott uns Gaben gegeben hat und wir diese Gaben Ruhe lassen, nicht einsetzen, ob wir nicht dahin kommen, dass wir auch das, was er uns gegeben hat, verloren geht. Wer aber seine Möglichkeiten nutzt, bekommt weitere größere, während derjenige, der sich zurücklehnt, der nichts damit anfängt, auch die Fähigkeiten einbüßt, die er hatte. Man merkt, wenn man die Gaben längere Zeit nicht einsetzt, die Gott einem gegeben hat, dann wird man träge, dann wird man müde, dann wird man lustlos, dann bleibt man fern von der Gemeinde und das zieht einen gewissen Rattenschwanz hinter sich. Jesus fordert uns auf, nicht träge zu sein. Und das wurde mir bei der Vorbereitung auch so wichtig. Solange wir auf dieser Erde sind, sind wir angehalten, Gott zu dienen. Im Hebräerbrief, im Kapitel 6, lesen wir in den Versen 10 bis 12 Folgendes: Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Und jetzt ist so eine Stelle, ist auch so eine Stelle oder ein Punkt auch in der heutigen Predigt, wo wir in uns gehen können und uns fragen können: Wie setze ich das, was Gott mir geschenkt hat, ein? Was mache ich mit den Gaben, die er mir gegeben hat? Jeder weiß, jeder kann beten, jeder kann für sich, für seine Kinder, für seine Geschwister beten, für die Ältesten, für die Verantwortung in der Gemeinde haben. Wir sollen nicht müde werden, nicht träge werden im Gebet. Jeder von uns hat jeden Tag 24 Stunden Zeit bekommen. Es ist wichtig, dass wir diese Zeit auch für andere einsetzen, dass wir für andere da sind. Ich fand es so beeindruckend in dem Zeugnis von Jups letzten Sonntag, dass die Regina ein sehr guter Zuhörer ist. Und ich denke auch, jeder von uns kann zuhören. Ich bin einer, der eher schwätzt als zuhört. Aber normalerweise kann ich das auch lernen, zuzuhören. Es gibt Geschwister, die suchen andere, die ihnen zuhören. Das bedeutet denen schon sehr, sehr viel, wenn sie jemanden ihre Not, ihr Problem klagen können oder sagen können. Jeder von uns, der kann auf irgendeine Weise helfen. Der kann einen Kuchen backen, der kann die Gemeinde mal putzen, der kann mal aufräumen, der kann mal spülen oder vieles andere, was jetzt so ansteht. Klar, das sind jetzt weltliche Sachen, aber jeder kann auch anderen Geschwistern dienen, die vielleicht mal krank sind, mal vorbeischauen, mal zum Essen einladen. Und auch jeder von uns, der reden kann, der schreiben kann, der hat auch die Möglichkeit, durch das, was er tut, durch das, was er sagt, die Botschaft von Jesus weiterzugeben, die anderen darauf aufmerksam zu machen: Jesus lebt und ohne Jesus wirst du nie in die Ewigkeit bei Gott eingehen können. Und ich denke auch, ich habe auch nachgelassen, aber ich weiß es aus früherer Zeit: umso mehr wir uns mit Jesus mit seinem Reich beschäftigen, desto klarer wird uns auch werden, was wir und wie wir handeln sollen. Wenn wir zu Hause jetzt da sind und wissen nicht, was wir tun sollen, wie wir dienen oder wie wir helfen sollen, dann ist es vielleicht oft ein Zeichen dafür, dass wir uns zu wenig mit Gott, mit Jesus beschäftigen. Wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir in der Bibel lesen, dann kriegen wir innerlich Hinweise, Ermahnungen oder sonstige Tipps, was wir tun könnten. Jemand hat einmal gesagt, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, werden wir ihn bewundern und wirkliche Bewunderung führt zur Nachahmung. Wir sagen ja oft, wir bewundern Jesus, sein Werk, was er getan hat. Aber wenn wir ihn wirklich bewundern, dann nahmen wir ihm auch nach. Bewunderer werden zu Nachahmern. Das sieht man bei den ganzen Fans von irgendwelchen Stars. Die Leute, die kleiden sich wie die Stars, die machen sich die gleichen Frisuren, die fahren ihnen überhin nach. Die kaufen sich vielleicht die gleichen Klamotten und auch Sonstiges. Wenn wir Jesus bewundern, dann ahmen wir ihn nach. Gott möchte eigentlich in unserem Handeln unsere Liebe und Treue zu ihm prüfen. Dieses Gleichnis sagt, dass aus Herrschern über Funde Jesus Herrscher über Städte macht. Ich denke, wenn wir unsere Arbeit fleißig tun, werden wir nicht getadelt, weil andere mehr geleistet haben oder wir zu wenig geleistet haben. Jeder von uns hat mehr oder weniger Fähigkeiten, die wir einsetzen können. Auch hier sehen wir, da gibt es nicht den geringsten Tadel zwischen dem, der 5 Pfund erwirtschaftet hat und dem, der 10 Pfund erwirtschaftet hat. Und wir werden auch nicht neidisch sein auf die mehr geleistet haben oder mehr leisten. Spurgeon hat mal gesagt, alle Gefäße werden voll sein, auch wenn nicht alle gleich groß sein werden. Stellt euch mal vor, wir haben gemeinsames Mittagessen. Das ganze Buffet ist voll. Jeder geht und holt sich einen Teller voll. Einer holt sich weniger, einer holt sich mehr. Aber am Schluss sind alle gleich satt. Der wenig gegessen hat, ist satt. Der viel gegessen hat, ist satt. Und so ähnlich verhält es sich auch mit dieser geistlichen Sache. Wir werden, wenn wir ihm dienen, alle satt, werden alle zufrieden sein. Ich weiß nicht, ob dieses Gleichnis sich buchstäblich erfüllen wird, aber was ich weiß, dass wenn wir hier treu in unserem Handeln sind auf dieser Erde, wird uns Jesus für größere Sachen einsetzen und er wird uns auch in Ewigkeit gebrauchen können. Es gibt auch ein Lied, wer im Geringen treu ist, der ist auch im Großen treu. Ich denke, wenn man gering anfängt, ihm einfach dient, dann kriegt man immer größere, auch größere Aufgaben. Vielleicht möchte man irgendeine Aufgabe, die in Anführungsstrichlein vielleicht höher eingestuft wird, aber alles fängt unten an. Wer ein guter Herr sein wird, oder ein guter Herr sein will, der muss auch ein guter Diener sein. Oder der war auch mal ein guter Diener. Zu der zweiten Botschaft dieses Satzes, wir sollen nicht aufhören zu handeln. Das zeigt etwas über die Ausdauer. Ich zitiere jetzt ein längeres Zitat von Spurgeon. Es gibt Menschen, die scheinen keine heilige Sorge zu fühlen. Sie scheinen ihr Talent vergraben zu haben und gehen ihren Vergnügungen und ihrer Bequemlichkeit nach, ohne einen Augenblick beunruhigt zu sein. Andere sind wiederum so ängstlich und meinen, dass es ihnen nicht möglich ist, so zu sein, wie sie sein sollten. Sie erschrecken vor Gott, sehen das Handeln für ihn als Zwangsarbeit an und meinen, Jesus sei ein harter Herr. Irgendwo zwischen diesen beiden Wegen liegt der rechte Weg, welchen wir durch die Gnade Gottes betreten können. Es besteht die Gefahr, genug für Gott getan zu haben und einen Platz neben den Fürsten Israels zu verdienen und zugleich auch die Gefahr zu meinen, unwürdig und unfähig zu sein, irgendetwas zu tun, die sich lähmend auf unser ganzes Handeln auswirkt. Und da sagt Spurgeon: Glücklich der Mensch, der den Weg zwischen hohen Gedanken von sich und harten Gedanken von Gott findet. Es geht, ja, ihr versteht diese zwei Extreme. Einige kümmert gar nicht und andere, die haben Angst. Aber die Wahrheit liegt dazwischen. Ich habe mich auch immer wieder gefragt, warum Jesus diesen Knecht tadelt. Auch hier in diesem Gleichnis, auch in Matthäus. Warum das ein böser Knecht ist. Er gibt ihm ja alles zurück, was er bekommen hat. Dieser Knecht war unnütz und böse, weil er gleichgültig dem gegenüber war, was der Herr, sein Herr ihm gegeben hatte. Er war ja ein Knecht und darum war er wertlos. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Knecht, ihr bezahlt ihn, sagen wir jetzt mal, und wenn ihr abends heimkommt, dann ist es schön sauber beim Knecht im Haus, sein Essen ist fertig, aber bei euch ist alles, wie ihr es gelassen habt. Dann ist dieser Knecht unnütz. Wenn ihr schon einen Knechten habt, dann erwartet ihr von ihm, dass der sich auch um ihre Angelegenheiten kümmert. Es reicht nicht aus, zuzugeben, dass alles, was wir haben, ein Geschenk Gottes ist, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass wir all diese Geschenke und Gaben, die er uns gegeben hat, auch für ihn einsetzen und arbeiten lassen. Und dies, bis er wiederkommt. Jesus erwartet nicht von uns, dass wir den ganzen Tag uns nur für ihn einsetzen. Er hat Verständnis, wir haben selber auch Bedürfnisse. Aber wenn wir alles, was er uns geschenkt hat, unsere Kraft, unser Geld, unsere Zeit, nur für uns einsetzen, so als wären wir die Einzigen, dann sind wir unnütze, faule, böse Knechte. Da kann man sich auch wieder die Frage prüfen stellen, wie sieht es in meinem Leben aus? Lehne ich mich zurück und warte, dass andere die Arbeit erledigen? Eine andere Extreme ist auch noch, hoch von sich zu halten. Und ich denke, das ist praktisch genauso schlecht, wie nicht zu tun. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wenn wir alles getan haben, sagt uns die Bibel, dann sollen wir sagen, wir seien unnütze Knechte. Wenn wir nicht dies von uns sagen oder nicht zu dieser Erkenntnis selber kommen, dass wir unnütze Knechte sind, dann wird es leider einmal unser Herr zu uns sagen müssen. Ich habe noch einen Satz herausgeschrieben: Umso mehr uns bewusst wird, was wir unserem Herrn verdanken, desto geringer und unwürdiger wird auch unser Dienst für ihn erscheinen. Wir denken oft, wow, ich habe so viel für Gott gespendet, tausende von Euro, ich habe so viel getan, ich habe so viele Stunden mich für die Predigt vorbereitet, ich habe so viel schon so oft geputzt, ich habe schon so oft gespült oder sonst was gekocht. Aber wenn wir wirklich in uns gehen und mal überlegen, was wir unserem Herrn verdanken, dann werden wir merken, dass das, was er für uns getan hat, so viel höher ist. Und dann werden wir merken, dass unser Dienst eigentlich sehr, sehr gering ist. Und dann werden wir auch nicht in Gefahr kommen, irgendein besonderes Lob oder einen besonderen Dank von Gott zu erwarten. Gott, sagen wir auch ich sage es, hat uns alles, was wir haben, was wir besitzen, gegeben. Es gehört ihm. Und wenn wir ihm von dem, was er uns anvertraut hat, wieder was geben, dann ist Gott bestimmt nicht unser Schuldner. Wir können Gott mit dem, was wir tun, in keinerlei Weise bereichern. Die Bibel sagt, ihm gehört alles Gold und aller Reichtum dieser Welt. Wir dürfen, und das ist auch ein Vorrecht, und wir dürfen es auch wissen, dass alles, was wir für ihn tun, letztendlich, wir ihm letztendlich auch schuldig sind. Er hat uns gemacht. Wir haben vorher das Abendmahl gefeiert. Er hat uns erkauft. Darum hat er auf alles, was wir haben und auch tun können, auch ein Recht. Wir dürfen auch, wie ich schon erwähnt habe, für alles, was wir tun, auch nicht wirklich eine Belohnung erwarten. Wir wissen, er wird uns belohnen. Aber es ist nicht so wie bei den Kindern, wenn sie was Gutes getan haben, dann strecken sie die Hand und wollen eine Süßigkeit. Diese Belohnung, die wird er uns reichlich geben, reichlicher, als wir uns das je vorstellen können. Letztendlich ist alles, was wir tun oder getan haben, nichts anderes als ein Ausdruck unseres Dankes an ihn. Und dadurch ehren wir ihn. Wir sagen auch immer wieder, wir müssen ihm nicht dienen, damit wir erlöst werden, sondern wir dienen ihm, weil er uns erlöst hat und als Dank für diese Erlösung. Und wenn wir das richtig verinnerlichen, dann werden wir auch, wenn wir für ihn was tun, auch das freudig tun können, weil wir wissen, wie viel er für uns getan hat. Aus diesem Grund muss man auch sagen, dass die Besten unter uns auch unnütze Knechte sind. Und wichtig ist auch, wenn wir uns prüfen und merken, dass wir so oft versagt haben oder gerade eben versagen, sollten wir nicht aufgeben, sondern wir sollten demütig um Vergebung bitten und weitermachen. Der Herr richtet sein Auge auf unsere Treue und auf unsere Liebe, mit dem wir ihm dienen, und nicht auf das, wie viel wir ihm dienen oder wie viel Frucht wir bringen. Ihm geht es darum, dass wir das, was er uns gegeben hat, einsetzen. Noch einen wichtigen Ausdruck, den ich gefunden hatte, den kenne ich aber schon lange: desto mehr wir ihm dienen, umso froher werden wir. Es hört sich vielleicht wie ein Widerspruch an, wenn man jetzt viel Arbeit hat in der Gemeinde oder so, dann ist man oft niedergeschlagen, weil man dann für andere Sachen keine Zeit hat. Aber ich denke, wenn wir diesen Dienst für den Herrn innerlich, wenn er uns hilft durch seinen Geist, dass wir diesen Dienst für ihn richtig einstufen, dann werden wir es wirklich erleben können. Ich habe es auch schon ein paar Mal in meinem Leben erlebt und darum sage ich es auch aus Erfahrung, aber ich kenne auch die andere Seite, wo ich murre, wenn ich etwas tun sollte oder tun muss. Umso mehr wir ihm dienen, oder desto mehr wir ihm dienen, umso froher werden wir. Und wenn man sich dann manchmal die Frage stellt, warum freue ich mich so wenig ihm oder am Herrn, dann könnte man sich vielleicht auch fragen, liegt es vielleicht daran, dass wir uns immer weniger für ihn einbringen, dass wir die ganze Zeit nur für uns, für unsere Umgebung, für unsere Familie da sind? Ich denke, es könnte auch ein Grund sein, weshalb viele Gläubige freudlos, mutlos sind, weil sie sich viel zu wenig für ihren Herrn einbringen lassen. Gott wird durch unseren Dienst nicht reicher, aber wir werden vollkommener, wir werden heiliger, wir werden dankbarer, fröhlicher und nicht zuletzt werden wir ihm auch ähnlicher. Und nun zur dritten und letzten Botschaft dieses Verses, handelt damit, bis ich wiederkomme, ist, er kommt wieder. Er, Jesus, kommt wieder. Ich möchte noch zu diesem Punkt weniger sagen, sondern ein paar Bibelverse lesen. In Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11 lesen wir: Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Das ist dieser bekannte Vers zu Christi Himmelfahrt, an die wir auch Donnerstag gedenken durften. Wir hatten ja alle einen wunderschönen freien Tag. Dieser Jesus wird wiederkommen. Und wenn man sich dieses verinnerlicht, dann wird man merken, dass auch dieser Dienst, den man für ihn tut, eine ganz andere Bedeutung erhält. Diese Aussage, dass Jesus wiederkommt, beinhaltet mindestens zweierlei Aspekte. Unser Handeln ist nicht vergeblich. Wir sollen nicht glauben, dass egal was wir für ihn tun, vergeblich sein wird. Es ist nicht vergeblich, weil er wiederkommt. Und nicht zuletzt, wie in diesem Gleichnis, werden wir irgendwann auch mal gefragt werden, was wir mit dem, was wir getan haben, was uns anvertraut wurde, getan haben. Und es wäre schön, wenn wir nicht leer vor ihm stehen würden, so wir sind, vielleicht weil wir älter sind, vielleicht weil wir krank sind, aber wir können noch immer etwas für ihn tun. Wer im Geringen treu ist, der ist auch im Großen treu, habe ich schon mal gesagt. Ich möchte noch ein paar Bibelstellen lesen, die uns ermutigen sollen. 1. Korinther 3, Vers 8. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Eine andere Stelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 14. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Und aus Offenbarung 22, 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Vielleicht, wenn wir heute Nachmittag das, was wir heute gehört haben, überdenken und vielleicht traurig sind, dass wir vielleicht nicht den Bildern sprechen, das ich jetzt heute versucht habe zu zeigen, wenn wir merken, dass wir versagt haben, dass wir vielleicht nachgelassen haben, dass wir träge geworden sind, dass wir eigentlich nicht mehr mit der gleichen Freude Gott dienen, wie wir es einst getan hatten, wo wir frisch zum Glauben gekommen waren, dann dürfen wir auch heute zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Und wir dürfen neu anfangen. Wir dürfen sagen, Herr, ich möchte dir von ganzem Herzen, ich möchte dir mit Freuden dienen. Ich möchte nicht, wenn ich etwas für dich tue, ständig fragen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Du hast so viel für mich getan. Und ich denke, das ist unser großes Vorrecht, dass wir zu ihm kommen und er vergibt uns und er hilft uns, immer wieder neu anzufangen. Es ist aber wichtig, dass wir diese Entscheidung immer wieder neu in unserem Herzen treffen. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, so wie Josua sagt. Und noch mit einer letzten Bibelstelle möchte ich schließen. Aus Galater 4, die Verse 4 bis 7. Ich fand diese Stelle sehr passend für den Abschluss. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, also uns, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, das möchte ich unterstreichen, wir sind Kinder, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Wir haben in diesem Gleichnis von Knechten gelesen. Und das stimmt auch. Wir sind eigentlich letztendlich Knechte. Aber Jesus möchte uns, oder Jesus hat uns zu Kindern gemacht. Und wenn man denkt, was für ein Unterschied das ist zwischen einem Knecht und einem Kind, das ist gewaltig. Der Knecht schläft in einer extra Schuppen irgendwo, in einem schlechter gebauten Haus. Das Kind ist beim Vater, ist bei den Eltern. Jesus möchte nicht, dass wir das Gefühl haben, dass wir Knechte sind, dass wir uns abmühen müssen, sondern er sagt uns, er hat uns zu Kindern gemacht. Wir dürfen ihm aus Dank dafür dienen. Und wenn wir merken, dass wir da Probleme haben, dass es uns schwerfällt, dürfen wir zu ihm kommen und sagen, Herr, hilf mir, dir von Herzen zu dienen. Gott sieht uns nicht als Knechte, sondern er sieht uns durch das Werk unseres Herrn als Kinder. Und darum dürfen und sollten wir ihm auch mit mehr Freude, mit mehr Hingabe dienen. Und ich wünsche uns, dass Gott uns alle ganz besonders segnet und uns auch diese Gnade schenkt, dass wir uns immer wieder überprüfen, warum wir was tun, wie wir es tun, mit welcher Einstellung wir es tun. Und ich glaube es persönlich und ich glaube fest daran, dass der Dienst für Gott Freude machen kann. Und man sieht es immer wieder auch, wenn Missionare kommen, wie die strahlen, was für eine Freude die haben. Eigentlich hätten sie ja kaum Grund zur Freude. Sie sind irgendwo allein auf sich gestellt, müssen Entbehrungen in Kauf nehmen. Und trotzdem sieht man, dass dieser Dienst für den Herrn eine Freude schenkt, die überspringt auch auf andere. Gott segne uns alle.